Hi Katha.
Hi Lisa, wie geht's dir?
Mir geht's gut, und dir?
Mir geht's auch gut.
Schon in Gruselstimmung?
Ja, ich habe gerade auf die Uhr geguckt.
Ja, Geisterstunde haben wir noch nicht ganz, aber knapp davor, ne?
Ich wollte eigentlich sagen Geisterzeit.
Oh, es ist Geisterzeit. Ja, es ist Geisterzeit.
Geisterzeit. Okay, aber eigentlich nicht Geisterzeit, oder ist bei dir heute Geisterzeit? Was mit Geistern?
Ja, das kann man, das trifft das Ganze sehr gut.
Oh.
Ja, das Poltergeister, ja.
Wie aufregend, das hatten wir ja noch nicht.
Mm.
Also, ich habe auch sowas vielleicht, also nichts mit Geistern, aber auch nichts wirklich True-Crime-iges.
Okay, da bin ich gespannt.
Sollen wir vielleicht, bevor wir anfangen, nochmal kurz zurück zu unserer letzten Folge gehen, weil ich habe dich da eben ziemlich krass rechnen gesehen.
Oh ja, ich habe mal den Gruselfaktor-Durchschnitt der letzten zwei Fälle aus der letzten Folge zusammengerechnet.
Und, ist gut?
Überraschend gewonnen hast du mit deinem Gruselfaktor. Und zwar gruselige 6,66666 Punkte.
Satan!
Dein Gruselfaktor, genau.
Ist das ein Zeichen?
Ich weiß es nicht. Aber ich liege mit meinen 4,6 da deutlich drunter. Also ich muss mich heute, glaube ich, ins Zeug legen.
Glaube ich auch. Ob du es schaffst?
Na, wir werden sehen.
Aber ist ja schon mal ziemlich nah an unseren Einschätzungen eigentlich. Ich habe dir letztes Mal 4 Punkte gegeben auf der Gruselskala,
ne? Du hast mir ganze 2 Punkte beim letzten Mal gegeben. Also dann, ich glaube, das habe ich gar nicht mit reingerechnet, sonst wäre mein Schnitt wahrscheinlich noch mal runtergegangen. Ich habe jetzt nur die Instagram-Abstimmungen zusammengezählt.
Ah, vielleicht für alle, die gerade zum ersten Mal zuhören, sollten wir vielleicht mal kurz erklären, wie dieser Podcast funktioniert. Lisa, willst du das übernehmen?
Ja, wir erzählen uns jetzt hier 2 gruselige Geschichten gegenseitig und vergeben danach uns hier im Podcast den Gruselfaktor. Der geht von 1 oder 0, ja, von 1 bis 10, 0 bis 10. Und 0 ist überhaupt nicht gruselig und 10 ist der pure Horror, was den Grusel angeht. Und ihr könnt danach auf unserem Instagram-Profil gerne noch abstimmen. Wir posten das dann in die Story. Und ja, könnt ihr gerne sagen, was ihr für einen Gruselfaktor vergebt.
Und ihr könnt euch ja schon vorstellen, wenn dieser letztes Mal eine 2 hatte, war die Story ziemlich lame.
Da kann es ja nur besser werden.
Nein, die war auch gut. Die war auch gut. War eine tolle Story.
Ja, komm.
und noch eine Sache zur letzten Folge. Uns hat nämlich auf Instagram jemand geschrieben, ich nenne sie jetzt einfach mal Tine, bitte korrigier uns, falls es nicht stimmt. Letztes Mal ging es ja um diesen Coy Kendall Stalker, den Telefonstalker, und ich habe die Story erzählt, wie mal so ein Anruf quasi doppelt abgespielt wurde, und Tine hat erzählt, dass sie in einem Callcenter arbeitet. Und sowas da häufiger passiert, gerade bei Auslandsanrufen, weil da irgendwie ein Fehler in der Telefonanlage ist.
Genau, also das tritt wohl auf, wenn es über mehrere Server irgendwie läuft. Aber also so richtig verstanden habe ich es immer noch nicht. Aber ich bin beruhigt, dass es nicht nur uns so geht und dass wir vielleicht doch nicht abgehört werden.
Keine Geisterhände im
genau,
Spiel.
Genau, nichts Übernatürliches.
Ja, wollen wir uns dann vielleicht unsere Stories erzählen? Ich habe nämlich diesmal echt überhaupt gar keine Ahnung, was bei dir vorkommen könnte.
Ja.
Und ich fände es mega, wenn du anfangen würdest. Hast du Bock?
Okay, ja klar, dann fange ich mal mit meinem Fall an. Und zwar rede ich heute über Esther Cox und den Great Amherst Mystery Fall. Wir befinden uns in Amherst, einer zu dem Zeitpunkt 1878 kleinen Ortschaft in Kanada. Die damals 18-jährige Esther Cox wohnt zusammen mit ihrer verheirateten Schwester Olive, deren Ehemann Daniel und ihren 2 kleinen Kindern in einem kleinen Haus inmitten der Ortschaft. Ebenfalls in dem Haus wohnt ein Bruder und eine weitere junge Schwester von Esther, Jenny, und Daniels Bruder John. Esther hatte bereits bis hierher kein leichtes Leben gehabt. Ihre Mutter stirbt, als Esther gerade einmal 6 Jahre alt ist. Ihr Vater brennt nur kurze Zeit später mit einer anderen Frau durch und verlässt seine Kinder. Esther ist ein ruhiges, verschlossenes Kind, entwickelt aber in der Pubertät langsam an, ja, mehr Selbstbewusstsein und mehr Selbstsicherheit. Sie verliebt sich. Es ist der örtliche Schuhmacher Bob, auf den sie ein Auge geworfen hat. Und es ist Ende August 1878, als er sie zum gemeinsamen Picknick einlädt. Was ein schönes Date werden sollte, wird jedoch zum Albtraum für Esther. Bob überfällt sie beim Picknick und versucht, sie zu vergewaltigen. Esther schreit um Hilfe und wehrt sich mit Händen und Füßen, bis Bob aufgibt und von ihr ablässt. Körperlich ist Esther an diesem Nachmittag nichts geschehen. Sie konnte sich wehren. Dafür ist mit ihrer Psyche irgendetwas passiert, was als Auslöser für das gilt, was noch kommen sollte. Esther verschweigt den Vorfall vor ihrer Familie. Sie ist zunehmend schlecht gelaunt, mürrisch und ungehalten. Abends hört ihre Schwester Olive sie oft, wie sie sich in den Schlaf weint. Aber Esther schweigt weiterhin und will nicht verraten, was ihr Schreckliches widerfahren ist. Niemand außer Bob weiß, was passiert ist. Es passiert an einem Abend, kurze Zeit nach dem Vorfall, Esther geht schlafen. Ihr geht es wie die Tage zuvor nicht gut und Esthers kleine Schwester Jenny überlegt, bei ihr mit im Zimmer zu schlafen, um sie etwas aufzumuntern. Sie legen sich gemeinsam in Esthers Doppelbett. Als sie versuchen einzuschlafen, bemerken sie etwas am Fußende des Bettes. Die beiden schauen hin und da sehen sie, dass sich etwas unter der Decke zu bewegen scheint. Esther und ihre Schwester schreien hysterisch auf und reißen die Bettdecke vom Bett. Doch da ist nichts. Die ältere Schwester Olive und ihr Mann Daniel stürmen an. Sie waren aufgewacht von dem Schrei der beiden. Daniel durchsucht das Zimmer. Doch findet er nichts Auffälliges. Jenny begleitet Esther auch in der folgenden Nacht ins Bett. Die beiden sind ziemlich verängstigt von der Nacht zuvor, aber versuchen zu schlafen. Plötzlich hören sie ein Rascheln unter Esthers Bett. Die Schwestern sehen sich verängstigt an, nehmen all ihren Mut zusammen und schauen unters Bett. Auf den ersten Blick ist nichts Ungewöhnliches zu sehen. Esther hat immer eine bestimmte Kiste unter dem Bett stehen, in der sie alle möglichen Gegenstände sammelt, die ihr etwas bedeuten. Das Rascheln scheint aus der Kiste zu kommen. So, als würde irgendetwas Lebendiges in der Kiste sein. Jenny zieht die Kiste unter dem Bett hervor und nimmt all ihren Mut zusammen. Es ertönen ohrenbetäubende Knallgeräusche und die Kiste springt auf. Alle Sachen aus der Kiste werden hinausgeschleudert und verteilen sich quer im Raum. Olive und Daniel, geweckt durch die lauten Geräusche, kommen angestürmt und finden alles genau so vor. Dort kauern Esther und Jenny auf dem Boden und überall sind Esthers Sachen im Zimmer verstreut. Olive und Daniel wollen nicht so recht glauben, was die Schwestern ihnen da erzählen, was passiert sein soll, und gehen wieder schlafen. Es vergehen 2 Tage. Olive sucht einige Hausmittelchen zusammen, denn Esther hatte in der Nacht zuvor starkes Fieber bekommen und fühlt sich sehr schlapp. Olive ist gerade dabei, ihr einen Wadenwickel zu machen, da bäumt Esther sich plötzlich auf und fängt laut an zu schreien. Ihr Gesicht ist plötzlich stark angeschwollen. Dann auf einmal kippt sie um und tritt und schlägt um sich. Olive versucht, sie zu beruhigen und packt ihren Arm, lässt ihn aber sofort wieder los. Esthers Arme sind so heiß, dass es Olive wehtut, diese anzufassen. Esthers ganzer Körper quillt auf. Sie schreit und weint. Muss sie nun sterben? Fragt sie sich. Es bilden sich Blasen auf ihrer ganzen Haut. Auch Jenny ist inzwischen gekommen, da sie die Schreie gehört hat. Olive und Jenny können nicht glauben, was passiert und wissen auch nicht, wie sie ihrer Schwester helfen könnten. Dann wieder diese lauten Knallgeräusche. Fast wie laute Donnerschläge, die in das Haus einschlagen. Mit dem Verstummen der Geräusche verstummt auch Esther und beruhigt sich wieder. Ihre Haut sieht auch wieder fast ganz normal aus und ist abgeschwollen. Es wirkt fast so, als sei sie eingeschlafen. Die Schwestern blicken genauer hin. Esthers Augen sind geöffnet. Sie ist wie in Trance. In diesem Zustand bleibt sie nun für mehrere Tage. Während dieser Tage passieren aber weiterhin merkwürdige Dinge. So hört die Familie ein Flüstern, welches aus den Wänden zu kommen scheint, und Kratzgeräusche hinter den Möbeln. Daniel sieht eines Tages einen merkwürdigen Schatten im Garten, den er sich nicht erklären kann. Einige Tage später erwacht Esther aus ihrem tranceartigen Zustand und wirkt wieder relativ normal. Es scheint zunächst so, als wäre der Spuk jetzt vorbei.
Kurze Zwischenfrage.
Mhm.
Haben die mal einen Arzt gefragt?
Warte ganz kurz, vielleicht kommt da ja gleich ein Arzt mal zu Besuch.
Ah, okay,
ja.
Ein Arzt.
Würde ich so langsam auch mal auf die Idee kommen, cool. Genau. Denn einen Tag später erleidet Esther wieder Fieber. Ihr Körper schwillt an, wird feuerrot und sie bekommt erneut Blasen auf der Haut, die sich über den ganzen Körper verteilen. Darauf folgen die donnerartigen Knallgeräusche wieder und alles wird wieder ruhig. Die Familie hat Angst und bittet einen Arzt um Rat. Da ist er. Dieser kommt auch gleich zu der Familie nach Hause. Die Familie übertreibt sicher etwas in ihren Ausführungen, denkt sich der Arzt. Aber was hat Esther? Welche Krankheit könnte hinter diesen Symptomen stecken? Der Arzt möchte sich selbst ein Bild machen und geht zu ihr ins Zimmer. Er findet Esther in ihrem Bett vor. Sie schläft und hat Fieber. Er beschließt noch etwas zu bleiben, sie zu beobachten und dabei ihren Puls und ihre Temperatur im Auge zu behalten. Als er gerade dabei ist, noch einmal ihren Puls zu messen, wird wie aus dem Nichts plötzlich Esthers Kissen weggerissen. Ein lauter, tiefer Schrei ertönt, dann die Knallgeräusche. Handelt es sich um einen schlechten Scherz? Eine böse Inszenierung der Familie? Der Arzt ist keineswegs naiv und kann einfach nicht glauben, was da gerade passiert. Er sucht das Zimmer ab, rückt den Schrank zur Seite, als er plötzlich hinter sich ein Kratzen wahrnimmt. Er dreht sich um. Da fällt ein kleiner Teil des Stucks von der Decke, direkt vor seine Füße. Er erkennt, dass in der Wand über Esthers Bett Worte eingeritzt sind, die eben auf jeden Fall noch nicht da waren. Esther Cox, du musst mich töten. Der Arzt geht nach Hause. Er möchte nun unbedingt herausfinden, was da im Hause Cox passiert.
Ist der nicht voll durchgegruselt?
Der scheint die Neugier, den Grusel auf jeden Fall zu... Ja, scheint höher zu sein. Du wärst wahrscheinlich nicht wiedergekommen, oder?
Nee, ich hätte das Haus abgefackelt.
Ja. Aber er kommt am nächsten Tag zurück.
Ach, guter Mann.
Und verabreicht Esther Beruhigungsmittel, um ihr beim Einschlafen zu helfen. Daraufhin ereignen sich noch heftigere Vorfälle derselben Art. In den nächsten Tagen kommt der Arzt dann täglich. Es scheint jedoch, als würde seine Anwesenheit irgendwie alles schlimmer machen. Möbel verrücken sich im Haus, Schubladen gehen auf und Dinge werden aus den Schubladen herausgeschleudert. Eines Abends sitzt der Arzt mit Olive und Danielle im Zimmer, als sie plötzlich Schreie von Esther hören. Sie rennen alle zu ihr ins Zimmer. Dort liegt Esther auf dem Boden. Sie hat Schnittwunden und Kratzer am ganzen Körper. Und da sind sie auch wieder, diese Knallgeräusche. Inzwischen in einer Lautstärke, sodass man sie weit über das Haus der Familie hinweg hört. Der tranceartige Zustand bei Esther setzt ein. Während diesem Zustand kommt es dazu, dass Esther dem Arzt den Vorfall mit dem Schuhmacher Bob schildert. Der Arzt notiert sich alles sehr genau. Als Esther aus diesem Zustand wieder erwacht, kann sie sich anscheinend nicht daran erinnern, darüber geredet zu haben. Mit der Zeit kehrt allmählich Ruhe ein. Vielleicht ist ja jetzt alles überstanden. Esther fühlt sich wieder fitter und möchte sogar am Sonntag mit ihrer Familie den Gottesdienst besuchen. Ein Fehler, wie sich herausstellt. Der Gottesdienst hat noch nicht begonnen, da ertönen die lauten Knallgeräusche in der Kirche und Kirchenbänke werden verrückt, wie von Geisterhand. Alle Anwesenden verlassen panisch das Gotteshaus. Esther wird für den Vorfall verantwortlich gemacht und der Fall gewinnt mehr und mehr an Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft. Eines Tages klopft es ans Fenster der Familie. Eine Frau steht vor dem Haus. Sie sei ein Medium und hätte von den seltsamen Vorfällen gehört. Da inzwischen alle Mitglieder der Familie ratlos sind und nicht mehr weiter wissen, lassen sie die Frau hinein und nehmen ihre Hilfe an. Mehrere Tage versucht sie, zu dem Geist Kontakt aufzunehmen. Es handelt sich wohl um mehrere Identitäten, die Esther heimsuchen, sagt das Medium. Eine ehemalige Schulfreundin von Esther, die verstorben ist, sei dabei, sagt die Frau. Die Phänomene halten einige Monate an. Im Dezember erkrankt Esther an Diphtherie. Während der 2 Wochen, die sie im Bett verbringen muss, bleiben die seltsamen Vorkommnisse aus. Als sie jedoch wieder gesund ist, beginnen die mysteriösen Ereignisse erneut. Diesmal mit dem Ausbruch von Bränden an verschiedenen Stellen im Haus verbunden. Esther selbst behauptet nun, den Geist zu sehen, der das Haus niederzubrennen droht, wenn sie nicht abreise. Alle sind der Meinung, es wäre besser, wenn Esther das Haus der Familie wenigstens für einige Zeit verlässt. Ein Ehepaar aus der Nachbarschaft bietet Unterschlupf und alle haben erstmal Ruhe. Dann passiert dort die erste Attacke. Esther verlässt daraufhin auch diesen Ort und wohnt fortan in verschiedenen Pensionen. Aber egal, wo sie sich aufhält, passieren diese Attacken. Sie kehrt zurück und die Familie nimmt sie wieder auf. Die Ereignisse um Esther gehen weiter und werden von vielen Menschen beobachtet, von denen einige behaupten, mit dem Gespenst durch Fragen und geklopfte Antworten zu sprechen. Einige sind dabei neugierig und nett zu Esther, andere glauben, dass Esther selbst für die Phänomene verantwortlich ist. Das Interesse an dem Fall wächst, als sich die Nachricht verbreitet. Ende März verbringt Esther einige Zeit außerhalb der Stadt, wo sie von einigen Wissenschaftlern unter die Lupe genommen wird. Mittlerweile wären mehrere Geister mit Esther in Verbindung gebracht, mit denen verschiedene Personen angeblich durch Klopfen kommunizieren. Bob Nickel sei einer von ihnen. Er behauptet, ein Schuhmacher gewesen zu sein. Nach dem Besuch außerhalb von Amherst verbringt Esther einige Zeit bei Freunden auf einem friedlichen Bauernhof in der Nähe von Amherst, bevor sie dann im Sommer 1879 in das Haus der Familie zurückkehrt, woraufhin die Phänomene erneut ausbrechen. Zu diesem Zeitpunkt tritt Walter Hubble, ein Schauspieler mit Interesse an psychischen Phänomenen, auf die Familie zu. Er war auf den Fall aufmerksam geworden. Er zieht als Untermieter in das Haus der Familie zu Esther, um die Phänomene zu untersuchen. Hubble verbringt einige Wochen mit Esther und ihrer Familie und berichtet, er habe persönlich bewegliche Gegenstände, Brände und aus dem Nichts auftauchende Gegenstände beobachtet. Er behauptet auch, er habe die Angriffe auf Esther mit Nadeln und anderen scharfen Gegenständen beobachtet und sie in mehreren ihrer Anfälle von extremen Schwellungen und Schmerz gesehen. Mit Hubbles professioneller Hilfe geht Esther Cox auf eine Vortragsreise und zieht ein großes Publikum an, das dafür sogar zahlt, sie zu sehen und ihre Geschichte zu hören. Sie stößt dabei jedoch auf einige feindselige Reaktionen. Es war wohl ein Fehler, vor die Öffentlichkeit zu gehen, denkt sich Esther. Esther verlässt erneut die Familie und arbeitet bei einem Farmer, etwas außerhalb von Amherst. In der Scheune wird sie jedoch erneut angegriffen und es sprühen Funken, wie aus dem Nichts. Die Scheune brennt ab. Esther wird verantwortlich gemacht und muss sogar für einen Monat ins Gefängnis. Aber auch in der Einrichtung, also dem Gefängnis, beobachten 2 Sheriffs, wie Gegenstände in Esthers Zelle durch die Luft geschleudert werden. Danach hören die Phänomene tatsächlich für immer auf. Esther Cox heiratet 2-mal und bekommt von beiden Ehemännern jeweils einen Sohn. Mit ihrem 2. Ehemann zieht sie nach Massachusetts, wo sie im Alter von 52 Jahren am 8. November 1912 stirbt. Der Arzt verstirbt ebenfalls mit 52 Jahren. Hubble findet nach dessen Tod noch das Tagebuch des Arztes und übernimmt einige Eintragungen zu seinen Aufzeichnungen. Es liegen ihm alles stattliche Aussagen über die Vorfälle vor, zum Beispiel von Geistlichen, die Esther besuchten. Auch das Dienstbuch des Gefängnisses hat die Vorfälle schriftlich festgehalten. Insgesamt sind es 60 Aussagen in dem Fall und etliche Zeugen. Und doch bleiben natürlich offene Fragen. Was ist passiert? Wie kam es zu dem Spuk? War etwas Übernatürliches im Spiel oder handelt es sich hier um geschickte Scharade? Es gibt auf jeden Fall viele Originalberichte aus der Zeit und geschichtliche Dokumente über den Fall. Walter Hubble hat ein Buch über die Phänomene geschrieben. Es wurde 1879 veröffentlicht und verkaufte sich 55.000 Mal.
Crazy. Also das ist eine wahre Geschichte.
Also
Also das ist wirklich passiert.
Auf jeden Fall ja sehr präsent im Internet, wenn man, also man findet etliche Artikel dazu, Wikipedia-Eintrag und ja, dieser, der Walter Hubble hat das Buch veröffentlicht. Es gibt auch mehrere Bücher wohl über den Fall und ja, Originaldokumente, Aufzeichnungen. Wenn man das so sieht, würde man denken, das ist alles so passiert.
Also
ja.
Ist eigentlich so eine Classic-Exorzismus-Folge, Story.
Ja, also das erinnert natürlich sehr stark auch irgendwie an den ein oder anderen Horrorfilm, so die ganzen Szenen.
Ja, wie heißt Szenen. Die nochmal?
Die Esther, Esther Cox.
Ah, Esther Cox. Es genau. Gibt schon diesen Emily Rose.
Ja.
Ja.
Ja. Man sagt teilweise auch, dass der ein oder andere Horrorfilm sich da an diesen Bildern ein bisschen was abgeguckt hat.
Mit Sicherheit. Was glaubst du, was passiert ist? Gibt es irgendwie so, ich weiß nicht, so ein bisschen so Charakterinfos über Esther?
Also ja, nicht konkrete Infos, halt nur, dass sie wohl nach diesem Vorfall, der ja passiert ist, da mit beim Picknick, wo sie fast vergewaltigt worden wäre, dass sie danach so ein bisschen, ja, irgendeine Störung hatte.
Ja, okay.
Das ist ja klar, aber dass das irgendwas ausgelöst hat.
Ich weiß. Glaubst du an sowas? Dass jemand so besessen sein kann?
Ja, also ich glaube stark, dass das so von ihr, dass da wahrscheinlich einiges vielleicht dann übertrieben dargestellt wird. Ja.
Ja, so mit Möbelrücken und so, das ist ja dann schon irgendwie.
Ja, ja, das kann sie natürlich nicht machen aus dem Bett.
Das finde ich auch ganz schön gruselig, wenn sich dann so Möbel bewegen.
Oder ein Kratzen hinter den Möbeln zu hören.
Ja, ist. Oder diese Schrift, die dann vorher nicht da war. Das ist auch super gruselig.
Ja, da dachte ich noch, das hätte, könnte sie ja irgendwie da ja, schnell irgendwie reingeritzt haben. Ja.
Aber ich meine, selbst wenn es kein Geist war, ist es halt schon gruselig genug, dass sie so ein Psycho ist, wenn sie es inszeniert hat.
Das auf jeden Fall, ja.
Ah.
Ja, du wirkst schon so, als wäre der Gruselfaktor bei der Geschichte auf jeden Fall höher als 2.
Also ich bin schon gut durchgegruselt.
Mhm.
Ist aber halt jetzt auch nicht eine Story, die man noch nie gehört hat halt, ne?
Ja, okay.
Also ist man schon so
viele
ein bisschen
Elemente dabei, die man
kennt man. Ich muss jetzt mal überlegen.
Ja, dann überleg mal.
Ich glaube, ich würde eine 6 geben.
Ja, okay.
Gruselfaktor 6. Weil da ist schon echt viel Luft nach oben, finde ich.
Mhm.
Weil es eben einfach so eine, ja, so eine Story ist, die man kennt irgendwie, wo es auch so viel moderne Popkultur drumherum gibt. So gerade, finde ich, in den letzten 15 Jahren, oder klar, der Exorzist, wieso kann ich dieses Wort überhaupt nicht sagen?
Weiß ich nicht.
Wann war das denn? Das war schon viel länger her, 30 oder 40 Jahre, ne? Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall, ja, deswegen, ja, eine 6, aber eine gute 6.
Eine gute 6, okay, ja? Damit bin ich zufrieden erstmal, ja, damit kann ich leben, ja.
Okay.
Gut.
Ja, ich habe, wie gesagt, auch keine true-crimeige Geschichte wie die letzten Male.
Eine Geisterfolge.
Ja, auch keine Geisterfolge.
Ach nee, auch kein Geister, okay.
Also, ich habe auch eine Story, die schon ein bisschen in die übernatürliche Richtung geht, auf jeden Fall. Ich habe die Story von Reddit.
Mhm.
Da gab es so ein, in dem Subreddit Ask Me irgendwie, what's the scariest thing that actually happened to you?
Ja.
Genau, und da habe ich mal die Kommentare so ein bisschen durchsucht und da waren echt viele gruselige Geschichten dabei. Und das hier war aber irgendwie die gruseligste.
Ja.
Und die erzähle ich dir jetzt mal.
Ja, bin ich gespannt. Finde ich oft sehr gruselig so.
Ja.
Ja. Ja.
Immer, wenn Henry als Kind Angst hatte, gab sein Vater ihm den folgenden Rat. Hab keine Angst vor Gespenstern. Es sind die Lebenden, die du fürchten solltest.
Das haben wir ja auch schon in der Folge besprochen.
Das haben wir auch schon besprochen. Ja. Genau, hat er recht.
Hat er recht,
ja. Der Vater vom Henry.
Genau.
Übrigens habe ich mir den Namen Henry ausgedacht.
Okay, habe ich mir gedacht.
Das weil wird ja meistens die Reddit-Story ist halt aus der Ich-Perspektive. Genau.
Okay.
Aber vielleicht sollte ich das nicht sagen, weil es vergesst einfach, was ich gesagt habe, Leute.
Es also, gibt diesen Henry.
Ja, okay. Dieser Henry. Oder ich nenne ihn Henry.
Henry, okay.
Okay, also. Einige Jahre später ist Henry ein junger Erwachsener. Gerade hat er seinen Vater verloren und eine ziemlich beachtliche Geldsumme von ihm geerbt. Für Henry eine gute Gelegenheit, um sich mit dem Geld eine Auszeit zu gönnen und in Ruhe und für sich zu trauern. Sein Plan? Er will in die Berge fahren. Hier haben seine Eltern eine Hütte, die bisher an Urlauber vermietet wurde. Mit dem Tod des Vaters soll sie nun verkauft werden, da Henrys Mutter den Unterhalt alleine nicht stemmen kann. Weil die Kaufabwicklung noch einige Wochen in Anspruch nimmt, steht die Hütte so lange leer. Henry kündigt seinen Job, packt seine Snowboard-Sachen und nimmt seinen Hund Midnight mit. In dem Auto, das er auch von seinem verstorbenen Vater geerbt hat, macht er sich auf den Weg zur Hütte. Die liegt relativ verlassen. In Sichtnähe sind zwar zwei weitere Hütten, die sind zu der Zeit von Henrys Aufenthalt aber leer. Die nächsten bewohnten Häuser sind circa 2 Kilometer entfernt. Rundherum befindet sich nichts als dichter Wald. Zwischendurch ragen aber immer wieder Spitzen von riesengroßen Fichten hervor. Kannst du dir das vorstellen ein bisschen?
Ja, doch, ich bin da.
Okay. Die Hütte hat 2 Stockwerke. Im Erdgeschoss befindet sich das Wohnzimmer, eine kleine Küche und ein Gästezimmer. Im Obergeschoss sind 2 weitere Zimmer, das Elternschlafzimmer und direkt daran angeschlossen der Balkon. Den Großteil seiner Zeit hält sich Henry in Wohnzimmer, Küche und dem oberen Schlafzimmer auf. Die Türen der anderen Räume hält er verschlossen und geht auch nie hinein. Irgendwie fürchtet er sich davor. Die ersten 2 Tage nach Henrys Ankunft verlaufen relativ ereignislos. Gleich zu Anfang hat er sich mit Essen und Getränken eingedeckt und muss die Hütte, abgesehen von den Ausflügen zur Skipiste, nicht mehr verlassen. Henry genießt es, draußen mit seinem Hund zu sein. Er geht snowboarden, schaut DVDs oder spielt PlayStation. Manchmal hört er einfach nur Musik, trinkt, raucht eine Zigarette. Die Trauer der letzten Wochen rückt ein wenig in den Hintergrund. Henry beginnt langsam, sich zu entspannen. Der 3. Tag startet wie die beiden anderen auch. Henry schaut einen Film, zockt und tobt draußen mit Midnight durch den Schnee. Weil es so stark schneit, beschließt Henry allerdings, das Auto an dem Tag stehen zu lassen und nicht zur Skipiste zu fahren. Der Weg dorthin führt den Berg hinunter und er will keinen Unfall riskieren. Als Henry um die Mittagszeit herum nochmal mit Midnight draußen ist, bemerkt er nah bei der Hütte Fußabdrücke im Schnee. Weil es immer noch am Schneien ist, sehen die Abdrücke nicht mehr ganz frisch aus, eher so, als wären sie so vor 20 oder 30 Minuten entstanden. Henry denkt sich erstmal nichts dabei. Vielleicht sind ja doch Urlauber in den Hütten nebenan angereist oder da ist auch jemand, der sich so abkapselt, wie er das gerade macht. Außerdem führen die Fußabdrücke von der Hütte weg, in den Wald hinein. Henry überlegt kurz, schüttelt dann aber das komische Gefühl ab und geht zurück ins Haus. Es wird dunkel und Henry wird immer müder. Er beschließt, ins Bett zu gehen. Sein Hund döst neben ihm auf der Decke. Plötzlich aber wird Midnight hellwach, stellt die Ohren auf und lauscht in die Nacht. Dann springt der Hund auf und läuft die Treppe hinunter ins Wohnzimmer. Henry hat Angst und liegt im Bett. Im Untergeschoss hört er Midnight hin und her laufen. Nach 5 Minuten kommt der Hund zurück und wirkt unruhig. Scheiße, denkt Henry, weil er annimmt, dass Midnight mal muss. Obwohl er sich schon jetzt fürchtet, gibt sich Henry einen Ruck und geht mit seinem Hund nach draußen. Da stellt er fest, dass Midnight gar nicht muss. Sobald die beiden nämlich draußen sind, fängt Midnight an zu ziehen. So sehr, dass Henry kaum noch seine Leine festhalten kann. Immer wieder schaut der Hund in den dichten Teil des Waldes, wo Henry am Mittag auch die Fußabdrücke bemerkt hatte. Midnight zieht, schnüffelt immer wieder an der Seite der Hütte und schaut hektisch zum Dach hinauf. Als er bemerkt, dass Henry seinem Ziehen nicht nachgibt, setzt er sich in den Schnee und starrt in die Dunkelheit. Henry kennt so ein Verhalten von seinem Hund nicht und schiebt es auf die Gerüche und Geräusche der Tiere im nahegelegenen Wald. Um nicht zu riskieren, dass der Hund abhaut, zieht er ihn mit Mühe zurück ins Haus. Dann legt sich Henry wieder schlafen. Allerdings nicht für lange. Eine halbe Stunde später bemerkt er ein Geräusch, das sich wie Hufe auf dem Dach anhören. Er versucht, das Geräusch zuzuordnen und denkt zunächst an einen Tannenzapfen, der aufs Dach gefallen sein muss. Allerdings passt das irgendwie nicht. Die Laute waren irgendwie mehr auseinandergezogen. Eher so wie Schritte. Henry bekommt Panik. Midnight scheint das Gleiche gehört zu haben, denn er rennt zur Balkontüre und wartet darauf, dass Henry ihn rauslässt. Scheiße, denkt Henry wieder und nimmt seinen ganzen Mut zusammen. Er schnappt sich seinen Mantel, seine Zigaretten und eine Taschenlampe, zieht sich die Schuhe an und geht nach draußen. Als er die Umgebung und insbesondere das Dach mit der Taschenlampe ableuchtet, springt sein Herz fast aus der Brust. Hat er sich das Geräusch vielleicht nur eingebildet? Spielt seine Angst ihm einen Streich? Immerhin ist er in einer einsamen Hütte im Nirgendwo. Als er nichts entdeckt, beruhigt sich Henry wieder ein wenig. Eine Weile steht er einfach nur da, raucht und starrt in die Dunkelheit. Seine Augen gewöhnen sich immer mehr an die Nacht. Als er in Richtung der Bäume blickt, sieht er es. In einem Baum, der etwas höher als die Hütte ist, hockt ein Mann zwischen den Ästen.
Oh nee.
Der Mann scheint riesig, um die 2,50 Meter und extrem dünn. Er hockt auf dem unteren Ast und hat seine unnatürlich langen, weißen Arme um den oberen Ast geschlungen. Sein Mund ist weit aufgerissen und die Augen ausdruckslos. Was zur Hölle, denkt Henry. Er weiß nicht, ob er seinen Augen trauen kann. Dann hört er ein leises Jaulen und fühlt den verängstigten Midnight fest an seine Beine gedrückt. Das Ding in den Bäumen bewegt sich noch immer nicht. Henry drückt seine Kippe aus und debattiert mit sich, ob er den Mann im Baum direkt mit der Taschenlampe anleuchten soll. Sein Bauchgefühl aber schreit, nein. Langsam geht er rückwärts zurück ins Haus und zieht Midnight mit sich. In Windeseile schließt er die Tür ab und traut sich dann nochmal in die Bäume zu leuchten. Aber der Mann ist verschwunden. Henry checkt alle Türen, schließt die Vorhänge und beschließt, zurück ins Bett zu gehen. Raus und zu seinem Auto traut er sich definitiv nicht. Henry denkt, er hätte es überstanden, aber später in der Nacht hört Henry von der Balkontür ein leises Tap, Tap, Tap. Für mehr als eine Stunde hört das Geräusch nicht auf. Auch Midnight starrt die Balkontür an. In ihre Nähe traut er sich nicht. Irgendwann schläft Henry ein. Als er am nächsten Morgen aufpackt, stürmt er aus der Hütte und fährt davon, so schnell es geht. Wenn Henry auf diese Nacht zurückblickt, erinnert er sich, dass es sich angefühlt hat, als würde ihn jemand dazu einladen, dem Tippen an der Balkontür nachzugeben und diese zu öffnen. Fast wäre er der Versuchung nachgekommen. Doch eine andere Stimme hielt ihn davon ab. Die seines Vaters.
Das war gruselig. Das war richtig gruselig.
Fandest du?
Ja. Doch, das hat so ein richtig Gefühl in mir ausgelöst. Diese Vorstellung, allein in der Hütte und dann, wenigstens war Midnight dabei.
Der Hund.
Hast du dir den Namen von dem Hund auch selber ausgedacht?
Nee, der ist echt. Ja, aber man muss halt sagen, ist eine Reddit-Story, ne? Da kann man, ja, also vielleicht noch kurzer Disclaimer hier an dieser Stelle, weil die letzten Folgen haben wir es immer am Anfang gesagt, dass wir oft True Crime-Geschichten erzählen, aber manchmal auch welche, die gerade nur so an der Wahrheit kratzen. Also vielleicht ist es eher eine von diesen Geschichten, vielleicht.
Gut, ein Mann, der 2,50 Meter groß ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber vielleicht. Ja, ich glaube diesen Reddit-Stories irgendwie schon immer, deshalb finde ich es auch so gruselig, weil ich mir dann echt vorstellen kann, dass diesen Leuten das passiert ist. Und
vor allem in Reddit gibt es ja auch die No-Sleeve-Section, die man auch nutzen könnte, halt so fiktive Stories zu posten. Ne? Mm,
ja.
Und die Story hat sich eigentlich auch zu lange aufgebaut für eine fiktive Story, weißt du?
Ja.
Und ich habe auch die Kommentare halt darunter gecheckt.
Mhm.
Und der Schauplatz dieser Geschichte ist in Oregon am Mount Bachelor.
Mhm.
Und da hat dann auch ein anderer Reddit-Nutzer drunter geschrieben, dass die Gegend wohl bekannt ist für so Sasquatch-Sightings irgendwie.
Mhm,
weißt du, kennst du diese Sasquatch-Legend? Das ist so ein bisschen wie der Yeti im Schnee. Ist Sasquatch halt so ein riesiger, haariger Menschenbär.
Ja, okay.
Ja, genau.
Ja.
Und die meisten anderen Reddit-User haben eigentlich nur gefragt, warum er keine Pistole dabei hat, weil man sollte immer eine Pistole haben.
Oder warum nicht, ach so, in der Nacht wollte er, warum ist er nicht in der Nacht direkt abgehauen mit seinem Auto?
Ja, weil er halt voll Angst hatte. Hättest du dich dann nochmal rausgetraut?
Weiß ich auch nicht, aber im Haus war es ja anscheinend auch nicht sicher, wenn da was gegen die Scheibe klopft die ganze Zeit.
Boah, das finde ich voll gruselig. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hat er sich einfach nicht getraut.
Er konnte ja sogar noch ein bisschen einschlafen anscheinend. Ne?
Also in der Reddit-Story erzählt er es auch ein bisschen anders, als ich das erzählt habe. Dann sagt er halt so, dass er immer wieder die Geschichte seines Vaters, Stimme seines Vaters gehört hat, der ihm dann gesagt hat, er soll die Tür nicht aufmachen. Und dann darüber eingeschlafen ist.
Ja, okay.
Ich finde aber trotzdem hat die Story einen schönen Twist so am Ende.
Ja, klar, das ist ein schöner Twist.
Aber
der Vordergrund ist sehr gruselig.
Was würdest du sagen,
also,
Lise?
Ich glaube, ich habe mich jetzt am meisten gegruselt, glaube ich, von den Stories, von denen du mir bisher, also das war die gruseligste, würde ich sagen. Und ich habe dir ja, glaube ich, sogar schon mal eine 8 gegeben, wenn ich mich recht entsinne.
Hast du mir nicht sogar eine 9 gegeben bei der Dyatlov? Oder hast du mir eine 8 gegeben?
Im Nachhinein blicke ich darauf zurück auf jeden Fall und denke eher 8.
Wahrscheinlich
habe ich dir eine 9 gegeben, aber die empfinde ich jetzt mehr als 8 und ich würde sagen, die ist eine 9 auf jeden Fall.
Diese also Story geht hier. Gruseliger noch, sagst du?
Ja, irgendwas, ich muss dir ja einen Anreiz lassen für die nächsten Folgen, dass du dich noch steigerst.
Also wenn einer von uns eine 10 bekommt, hören wir auf.
Ja, genau.
Sagen wir so selbstbewusst nach Folge 4. Ja.
Ja, nee, 9. 9 finde ich gut. 9, ja. Oh, ja.
Cool, danke.
Jetzt ab ins Bett und schlafen.
Ja, Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt dann, was ihr denkt.
Genau.
Wir laden jetzt auf jeden Fall dann gleich direkt die neue Instagram-Story hoch, damit ihr abstimmen könnt. Mhm. Und
die bleibt aber ja auch dann, wir packen die ja immer da in die
gespeicherten Stories. Ja, da könnt ihr übrigens auch noch abstimmen. Das hat, glaube ich, bisher noch nie jemand gemacht.
Mhm. Na gut, aber das sehen wir ja genauso. Ja. Also das von den 14 Tagen, das fließt dann alles in unsere Statistik mit ein.
Genau. Und was wir auf jeden Fall auch mal spannend zu wissen fänden, wäre, ob ihr lieber so diese True-Crime-Geschichten hören wollt oder ob ihr auch solche Geschichten, wie wir heute erzählt haben, mögt. Oder ob es für euch einfach die Mischung ist, die es ausmacht. Mhm. Da sind wir auch sehr gespannt drauf. Könnt ihr uns auch sehr gerne bei Instagram schreiben.
Jo, gerne, genau.
Willst du noch irgendwas hinzufügen, Lisa?
Ja, ich würde sagen, gute Nacht, ne?
Ja, gute Nacht. Schlaf
gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, war toll mit euch.
Ciao.